A Million Ways to Die in the West von Seth MacFarlane. Es liest Martin Baltscheid.
Albert Stark war ein Feigling. Kein lamoyanter Angsthase, sondern jemand, für den Feigheit etwas Vernünftiges war. Ein Schutzschild, der ihm half, am Leben zu bleiben. Denn hier im amerikanischen Westen, wo der Tod allgegenwärtig war, fing sich der Mutige gerne eine Kugel ein, während der Feigling überlebte. Alle außer dir wollen deinen Tod, pflegte Albert zu sagen. Und er lauert überall, in Form von Outlaws, Indianern, Spielern, Säufern, Nutten, wilden Tieren, Unwettern und ansteckenden Krankheiten. Heilige Scheiße, sogar ein simpler Gang zum Zahnarzt ist hier lebensgefährlich. Man brauchte nur einen Blick auf die Schlagzeilen der Lokalzeitung zu werfen, um zu begreifen, wie recht er hatte.
Kleinkind von störrischer Stute zu Tode getrampelt, Hunderte im Frühlingsnebel verschollen, keine Zwischenfälle bei Massenerhängung.
Neuer Jahresrekord für Moorleichen.
Fenstersturz eines Chinesen tötet holländische Familie.
Ehebrecherin Zunge und Brüste abgeschnitten. Büffelstampede verwüstet Kleinstadt. Nackte Negerin kontaminiert Wasserreservoir. Schwarzbären fressen Kindergartengruppe.
Hagelsturm, Schlangen flüchten in Kirche. Ganze Gemeinde tot. Tollwut fordert 5000 Opfer.
Ja, Angst schien Albert ein guter Ratgeber für jemanden zu sein, der im Süden Arizonas lebte. Auch an diesem brütend heißen Tag war es Feigheit, die ihn vor seinem vorzeitigen Ende bewahrte. Er stand mitten auf der Hauptstraße, die Hand an der Pistole. Die Einwohner von Old Stump säumten die Straße, um nicht zu verpassen, was im Westen als Spektakel erster Güte galt. Ein Duell. Noch stand Albert aber allein auf der Straße. Von seinem Gegner war nichts zu sehen und Hein Nun war schon vorbei. Hier und da begannen irritierte Zuschauer ungeduldig zu murren. Frauen fächelten sich Luft zu. Wohlhabende Händler zückten ihre Taschenuhren und pafften dicke Zigarren. Kinder quengelten, Hunde lagen hechelnd im Staub und schienen sich zu fragen, wie Menschen an einem so trostlosen Ort überleben konnten. Albert mied jeglichen Blickkontakt mit den Umstehenden. Nur mit einer auffallend schönen Blondine, die vor dem Gemischtwarenladen stand, tauschte er einen flüchtigen Blick. Sie lächelte ihm kaum merklich zu, was wahrscheinlich als Ermutigung gemeint war, aber eher halbherzig wirkte. Dann endlich war Hufgetrappel zu hören. Zuerst kaum vernehmbar, dann immer lauter, bis schließlich ein Reiter am Ende der Straße auftauchte. Er brachte sein Pferd zum Stehen, stieg ab und ging aufreizend langsam zum anderen Ende der Straße. Albert stand ganz still und beobachtete den anderen. Charlie Blanche und Albert Stark hätten unterschiedlicher nicht sein können. Blanche war ein wettergegerbtes, grauhaariges Kraftpaket von überschäumender Aggressivität, dem das Lächeln fremd war. Albert räusperte sich.
Hey, nun heißt für dich also 11:45?
Charlie starrte ihn verständnislos an.
Was?
Na ja,
sagte Albert. Er schien so sauer zu sein, dass er seine Angst einen Moment lang vergaß.
Du wolltest 12 kommen und ich war pünktlich zur Stelle, aber dann lässt du mich warten.
Blanche kniff die Augen zusammen.
Jetzt bin ich ja da.
Stimmt, aber es ist so unhöflich. Schau dich um, alle hier haben zu tun, aber sie haben sich freigenommen, um dabei zu sein.
Albert blickte in die Menge und fragte,
stimmt doch, oder?
Albert sah sich unter den Umstehenden um und wartete auf Unterstützung, vergeblich. Sein Blick blieb an einem zahnlosen Alten hängen, der nicht aussah, als hätte er etwas anderes zu tun, als hier herumzustehen.
»Zieh«,
sagte Charlie Blanche. Ein Ruck ging durch die Menge. Es war Showtime. Auch Albert holte tief Luft. Dann sagte er,
»Nö«.
Perplexes Gemurmel am Straßenrand. Die hübsche Blondine warf Albert einen ebenso verwirrten wie resignierenden Blick zu.
»Wie? Nö«,
fragte Blanche und kniff die Augen noch weiter zusammen. Albert atmete durch.
»Ich hab keine Lust. Du schießt sowieso besser als ich. Sowas kann böse enden. Womöglich muss sogar jemand sterben.«
»Gelb vor Nightstock?«
Blanche verzog den Mund zu etwas, das man nur wohlwollend als Ansatz eines Halblächelns interpretieren konnte.
»Naja, gelb würde ich nicht sagen.«
Albert fühlte sich sichtlich unwohl.
Ich meine, das ist ziemlich rassistisch gegenüber unseren fleißigen Mitmenschen aus dem Fernen Osten. Stimmt's, Leute?
Wieder suchte er Verbündete unter den Zuschauern, dieses Mal bei einem Grüppchen chinesischer Gleisbauer, die an der Eisenbahnstrecke arbeiteten und ein wenig abseits standen. Doch die meisten reagierten nicht. Nur der Kleinste unter ihnen zeigte ihm den Stinkefinger.
»Okay«,
sagte Albert enttäuscht.
»Ihr mich auch.«
Blanche lachte, und es klang, als fiele ein Sack Kohlen zu Boden. Albert wandte sich wieder seinem Gegner zu.
»Hör mal, lass uns die Sache vernünftig regeln. Was hältst du davon, wenn ich dir den Schaden einfach bezahle?«
Blanche verzog keine Miene.
»Wenn du meinst, ich kriege $50.«
»Haha, gut, gut.«
Albert wand sich.
»Die Sache ist nur die, ich habe keine $50, also nicht in bar.«
Charlies Hand bewegte sich auf seine Pistole zu.
»Aber du kannst 25 Schafe haben«,
sagte Albert schnell.
»Ich will keine Schafe, Stark.«
»Aber das sind eine Menge Schafe. Ich meine, 25 Stück, das ist ein ganzes Rudel. Ich meine, eine Herde. Sagt man Herde?«
Er lachte nervös.
»Oh Gott, glaubt man, ich bin Schafzüchter und weiß nicht mehr, wie man diese Tiere als Gruppe nennt. Ein Schwarm? Ach, keine Ahnung. Es gibt auch Tiere, die Schulen bilden. Delfine zum Beispiel. Schulen? Ist unsere Sprache nicht komisch?«
Ein Schuss krachte. Und die Kugel landete vor Alberts Füßen. Albert machte einen Satz rückwärts und kreischte.
»Deine verdammten Schafe fressen mir das halbe Land, Karl Stark!«
Schafzüchter waren den Rinderbaronen des Westens verhasst, weil Schafe das Gras mit der Wurzel ausrupften. Wenn man ihnen nicht Einhalt gebot, zerstörten sie die Grasnarbe und ganze Landstriche verödeten. »Wo ein Schaf war, findet die Kuh kein Futter mehr«, sagten die Rancher. Erbitterte Fehden zwischen Schaf- und Rinderzüchtern mit blutigen Zwischenfällen waren an der Tagesordnung. Dass die Schafzüchter als Memmen galten, entschärfte die Lage kaum. Albert schluckte, obwohl sein Mund völlig ausgetrocknet war, als Charlie die Pistole anhob und auf ihn zielte.
»Okay, okay!«
Albert hob beide Hände, um sich zu ergeben.
»Ich verkaufe ein paar Schafe und gebe dir das Geld, okay?«
Einen grauenvollen Moment lang glaubte Albert, sein Gegner würde abdrücken, obwohl er sich so kulant zeigte. Doch stattdessen ließ Blanche die Waffe sinken.
»Wenn nicht, bist du fällig, Stark!«
Charlie Blanche steckte seine Pistole ins Halfter. Albert hatte weiche Knie, weil er wusste, wie nahe er dem Tod gewesen war. Er drehte sich um und eierte auf Puddingbeinen die Straße hinunter.
Peng!
Die Umstehenden schrien erschrocken auf. Albert ging zu Boden und ein unvorstellbarer Schmerz schoss ihm durch den unteren Teil der Wade.
»Verdammt!«
schrie er. Charlie hatte ihm ins Bein geschossen.
»Nur ein kleiner Vorgeschmack«,
sagte er ruhig und todernst. Wieder steckte er seine Pistole ein, stieg auf sein Pferd und ritt wortlos davon. Die Menge ging auseinander, als wäre nichts geschehen, die Show war zu Ende. Nur ein Mitdreißiger mit Mondgesicht und Halbglatze eilte auf Albert zu, der immer noch gekrümmt im Staub lag und sich das Bein hielt.
»Na, Albert, alles in Ordnung?«
Noch nie zuvor war Albert angeschossen worden, aber er hatte schon genug Schussverletzungen gesehen, um zu wissen, wie viel Schaden so eine Kugel anrichten konnte. Er sammelte all seinen Mut zusammen, bevor er sich das Hosenbein hochzog. Der Schmerz war unerträglich, aber zu sehen war nur eine oberflächliche Fleischwunde.
»Herrgott, wie muss sich erst ein tödlicher Schuss anfühlen?« dachte er.
»Ich glaube schon, ist nur ein Kratzer«, sagte Albert.
»Gott sei Dank!«
Edward seufzte erleichtert. Edward Phelps war ein freundlich dreinblickender, sanftmütiger Schuster und Alberts bester Freund. Hier draußen im Westen hieß das aber nicht, dass sie ein Herz und eine Seele waren. In einer Stadt mit nicht mal 75 Einwohnern hatte man keine große Auswahl. Albert mochte Edward, aber das lag hauptsächlich daran, dass Edward einer der wenigen war, die nicht gleich auf einen schossen, wenn man sie schief von der Seite ansah. Albert glaubte, dass Edward nicht mal eine Waffe besaß. Wenn es so etwas wie zwanghafte Leutseligkeit gab, so traf dieser Begriff auf Edward zu. Er war so höflich, hilfsbereit und gutmütig, dass es einem auf die Nerven gehen konnte. Ein ungleich imposanterer Mann gesellte sich zu den beiden.
»Alles in Ordnung, Stark?«
fragte der Sheriff desinteressiert.
»Ja, ja, alles klar«, erwiderte Albert. »Ach, Sheriff, ich wollte mich noch für Ihre Hilfe bedanken. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie gleich eingegriffen und das Duell unterbunden haben.«
Der Sheriff sah Albert regungslos an.
»Ich bin nicht dein verfickter Bodyguard, Stark.«
Albert runzelte die Stirn. Dieser Mensch verkörperte in seinen Augen alles, was hier im Westen zum Himmel stank. Alles, was amoralisch und verroht war, steckte in diesem schlecht gelaunten Kerl mit Stern auf der Brust. Schließlich sagte Albert,
»Das stimmt. Trotzdem ist es die Aufgabe des Sheriffs, körperlichen Schaden von mir fernzuhalten.«
»Genau. Irgendwie ist das doch ihr Job, oder?« schaltete Edward sich ein, ganz der treue, hilfsbereite Kumpel, der nicht wusste, wann es klüger war, die Klappe zu halten.
»Schnauze!«
bellte der Sheriff. Edward senkte den Kopf und ging ein Stück zur Seite, während der Sheriff sich wieder an Albert wandte.
»Du solltest Dr. Harper dein Bein zeigen.«
Dann ging er steifbeinig weiter.